Heute bei «Apropos», der Beamte von Putin und Millionen in der Schweiz. Der Alexander Ponomarenko ist ein wichtiger russischer Beamter. Als Chef der Wasserwerke in Moskau unterstützt er den Krieg in der Ukraine mit Geld und mit Leuten. Jetzt kommt aus, die Familie von Alexander Ponomarenko hat Millionen auf Schweizer Banken. Wie kann das sein? Das erklärt uns heute Christian Brönnimann vom Recherche-Institut Media. Er ist zu Gast in der neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo Christian.
Hallo Philipp.
Heute fangen wir mit einem Video an.
Больше года Россия проводит специальную военную операцию на Украине. 21 сентября 2022 Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации. Сотни специалистов Мосводоканала не стали уклоняться от выполнения.
Christian, unsere Hörerinnen und Hörer können es natürlich nicht sehen. Was sieht man in diesem Video? Was hören wir?
Es sind Bilder vom Krieg in der Ukraine, die wir sehen. Russische Männer, die in Kriegsdienst einrücken. Und das alles ist untermalt mit dramatischer Musik. Dann erzählen Soldaten, dass sie ihrem Vaterland dienen wollen, dass echte Russen nicht davor rennen und so weiter. Eine Stimme aus dem Off kommt dazu, die sagt, dass die Soldaten früher bei einer staatlichen Firma gearbeitet haben, beim Mosvodokanal, dem Wasserwerk von Moskau, und dass es die Staatsfirma ist, die jetzt den Krieg unterstützt mit ihren Männern, aber auch mit Material und den Lohnfortzahlungen der Männer. Es ist also ein Propagandavideo für einen Krieg, und wo Werbung macht, um in den Krieg einzurücken. Und am Anfang und am Schluss von diesem Video wird ein grosses Logo von dem Wasserwerk vom Mosvodokanal eingeblendet.
Was ist speziell an diesem Video?
Also das Video ist eben vom Mosvodokanal ins Internet gestellt worden, und es zeigt sehr deutlich auf, dass die Staatsfirma den Krieg von Putin aktiv unterstützt, ganz direkt und unmittelbar. Und der Chef vom Mosvodokanal, der heisst eben Alexander Ponomarenko, und um ihn und um seine Familie geht es in unserer Recherche.
Kannst du jetzt noch ein bisschen allgemein sagen, wer er ist?
Also er ist ein Wegbegleiter vom stellvertretenden Bürgermeister von Moskau, hat seine Karriere gemacht in der Moskauer Stadtwerk und ist jetzt dort seit mehr als 10 Jahren schon der Chef von der Firma Mosvodokanal, dem grössten Wasserversorgungsunternehmen in Russland. Das ist so wie das EWZ in Zürich oder das EWB in Bern ist.
Dass wir heute mit ihm reden, das hat mit seinem Vermögen zu tun. Wie macht man als Chef von einer russischen Trinkwasserfirma Millionen?
Also sicher nicht mit dem offiziellen Lohn. Der ist nämlich nicht mehr als ein paar 100'000 Franken im Jahr.
Ja, was auch nicht schlecht ist, oder?
Was auch nicht schlecht ist, aber was nicht würde länger zum Millionen auf die Seite zu tun. Offizielle Dokumente aus Russland, die wir zusammen mit unseren Recherchepartnern haben ausgewertet, die zeigen, dass Mosvodokanal riesige Aufträge an Firmen vergeben hat, wo der langjährige Lebensgefährtin von Alexander Ponomarenko gehört haben. Auch seine Kinder sind in Firmen drin, die massiv von Staatsaufträgen profitiert haben. Also das sind Dutzende von Millionen, die so aus der Staatskasse an die Familie vom Chef von diesem Staatsbetrieb geflossen sind. Also das ist eine Konstellation, die bei uns natürlich so nicht gäng. In Russland hat es auch schon vor Jahren kritische Berichte gegeben über Korruptions- und Veruntreuungsvorwürfe gegen Ponomarenko und seine Familie, aber geändert hat daran nichts.
Die entscheidende Frage ist jetzt, wo sind die Millionen?
Viel von dem Geld haben die langjährige Partnerin von Ponomarenko und auch die Tochter von ihm bei Schweizer Banken angelegt. Und zwar bis, soweit wir es beurteilen können, mindestens Ende 2022, von dort haben wir nämlich Beleg dafür. Ende 2022 sind bei der Julius Baer, bei der Pictet und bei der dritten Bank, bei der Bank Rail in Zürich, über 40 Millionen Dollar von der Partnerin und der Tochter von ihm entlegen. Die Tochter hat sogar im Sommer vom letzten Jahr, also wo der Krieg schon ein halbes Jahr gelaufen ist, noch eine neue Kundin werden bei der Bank Rail. Also das heisst, zu dem Zeitpunkt, wo alle ganz vorsichtig waren mit russischem Geld, hat gleichzeitig eben eine Hochrisiko-Russin können in der Schweiz Kundin werden bei der Bank. Eine die noch dazu, wo der Vater respektive die von ihm geleitete Firma den Krieg eben unterstützt. Also eigentlich Geld, das wir wahrscheinlich, wenn man es nüchtern betrachtet, nicht unbedingt bei uns möchten haben.
Bevor wir darüber reden, warum das gegangen ist, wieso wissen die das alles überhaupt?
Wir konnten die Vorgänge nachvollziehen in einem Datenleck von einem Zürcher Vermögensverwalter, von einer Firma aus Zürich. Die Vermögensverwaltungsfirma, die ist gehackt worden und tausende von internen Dokumenten aus dieser Firma sind ja im Darknet gelandet. Und von dort aus hat das Westschweizer Fernsehen RTS die Dokumente gesichert und im Nachhinein einen internationalen Kollektiv von Journalisten zur Verfügung gestellt, zum Auswerten. Und wir sind Teil von diesem Kollektiv.
Darum wissen wir das. Was wir noch nicht wissen ist, warum ist das gegangen? Haben nicht die Schweizer Banken versprochen, dass genau das nicht mehr stattfinden soll?
Ja, offiziell sagen das Vertreter vom Bankenplatz natürlich schon, dass sie sich vorsichtig geworden mit russischen Kunden, weil die Schweiz steht ja enorm unter Druck aus dem Ausland, weil sie halt im Verdacht steht, trotz dem Krieg weiter das Geld von reichen Russen, die vielleicht heikel sind, zu nehmen und davon zu profitieren. Die Finanzbranche versucht mit allen Mitteln, das Ausland zu überzeugen, dass sie aus vergangenen Skandal gelehrt hat und verdächtige Gelder aus Russland nicht mehr bei sich haben. Einige Banken, darunter gerade Julius Baer, haben sogar öffentlich angekündigt, dass sie alle Kundinnen und Kunden aus Russland abstoßen wollen. Und es gibt auch ganz offiziell eine neue Richtlinie seit über einem Jahr im Rahmen der Sanktionen, dass Kunden aus Russland nicht mehr als 100'000 Franken bei europäischen Banken deponieren können. Also es wirkt eigentlich, wenn man die Äußerungen und Regeln betrachtet, als wäre so etwas nicht möglich, aber es geht eben gleich.
Ja, aber die Grenze ist eindeutig überschritten von diesen 100'000 Franken.
Ja, die Krux liegt im Detail. Und zwar ist es wohl das Versprechen der Banken, wie auch die Grenze gilt eben nur für Kunden aus Russland. Und die Partnerin von Ponomarenko und auch die Tochter, die haben aber auch einen Pass aus Zypern, respektive Aufenthaltsbewilligung aus Spanien. Und so fallen sie halt eben nicht unter die Restriktion und können, wenn das die Bank will, gleich behandelt werden wie vor dem Krieg. Auch wenn es halt die Fragezeichen über die Herkunft von ihrem Vermögen gibt.
Das heisst, wenn ich Russ bin, muss ich einfach eine andere Staatsangehörigkeit beantragen irgendwo und dann kann ich wieder überall Geld deponieren, wo ich will.
Ja, so sind die Regeln formuliert, ja, wenn eine andere Staatsangehörigkeit in einem EU-Land ist, jetzt für die EU-Bank. Ja. Und das ist übrigens nicht nur mit der Schweiz so, das ist auch in der EU so. Also so sind die EU-Sanktionen formuliert. Und das Ding ist halt, für reiche Russen ist es in der Regel nicht so schwierig, an einen EU-Pass herzukommen. Zum Beispiel Malta oder Zypern sind bekannt dafür, dass sie, ja, wer jetzt eine Immobilie für 2-3 Millionen kauft, dann auch den Pass noch mitbekommt. Oder? Es ist mit dem Krieg schwieriger geworden, aber viele reiche Russen haben das natürlich schon vorher vorgesorgt und haben schon länger so eine zweite Staatsbürgerschaft.
Ist der Alexander Ponomarenko eigentlich der einzige Russ, der jetzt in diesem Leck begegnet ist, der Geld in der Schweiz, wo man vielleicht ein bisschen anzweifeln könnte, dass das da sein
sollte? Nein, es hat auch andere gehabt. Besonders interessant finde ich den Fall von Leonid Reimann. Da muss ich ein bisschen ausholen. Der Leonid Reimann war ein enger Vertrauter von Putin selber. Er war Minister für Information und Kommunikation in der ersten beiden Regierungsperiode von Putin, also einer der zentralen Figuren in der Regierung. Er ist dann unter starken Verdacht gekommen, sich in dieser Zeit auch bereichert zu haben an staatlichem Vermögen. Ein internationales Schiedsgericht hat in Zürich genau das festgestellt, dass sich der Reimann auch strafbar gemacht hat, unter anderem wegen Geldwäscherei nach Schweizer Recht. Die Zeitungen waren damals voll mit Artikeln darüber im In- und im Ausland. Es ist als spektakuläres Urteil angeschaut worden. Kurz, der Reimann ist verbrannte Erde. Und trotzdem hat er aber nur 2 Jahre nach diesen ganzen Schlagzeilen können mehrere Konten bei Julius Baer in Zürich eröffnen und darauf auch Dutzende Millionen deponieren und hin und her schieben. Und zwar das alles zu einer Zeit, wo er offiziell noch Berater vom russischen Präsidenten war, also eindeutig eine politically exposed person, ein PEP. Und er ist ja auch, und das ist das Zweite, was so erstaunlich ist, auch noch lange nach dem Einmarsch der Russen auf der Krim und in der Ostukraine 2014 noch Kunde geblieben bei Julius Baer, nämlich mindestens bis 2021, so weit können wir es nachverfolgen in den Daten. Und ich finde das unglaublich, weil der Fall zeigt, wie sehr nach in die Gegenwart, wenn der Reimann Kunde werden kann, eigentlich praktisch jeder Russ mit einem schwierigen Hintergrund wahrscheinlich Kunde werden könnte. Weil bei ihm kommt halt eigentlich vieles zusammen, das Politische, das Moralische. Also wenn er es geschafft hat, bei der Schweizer Bank unterzukommen, dann wäre nicht.
Die Geschichte von dem Reimann, die Geschichte von Alexander Ponomarenko, warum hören wir das alles zum x-ten Mal?
Es gibt halt nach wie vor einen Teil der Akteure auf dem Finanzplatz, wo der eigene Profit über die Moral steht. Und das ist einfach eine blosse Risikoabwägung, die sie machen. Wie viel Geld kann man mit einem heiklen Kunden verdienen und deckt das Geld, das man kann verdienen damit, das Risiko dabei aufzufliegen und einen Reputationsschaden oder im schlimmeren Fall sogar das Verfahren vor einer Behörde zu riskieren. Und dazu muss man wissen, Vermögensverwalter, die nehmen ja häufig einen Prozentsatz vom Total der angelegten Gelder. Also je mehr Geld ein Kunde bringt, desto grösser ist das Risiko, das man bereit ist, einzugehen damit. Nur als Beispiel, der externe Vermögensverwalter von der Familie von Panamarenko hat an diesen 40 Millionen von der Partnerin und von der Tochter pro Monat selber etwa 10'000 Franken verdient. Also das ist schon einmal ein schönes Monatssalär mit zwei Kundinnen, oder? Wir finden in so einer Datenlecke manchmal so farbige E-Mails. In diesem Fall jetzt zum Beispiel ein E-Mail von einem Vermögensverwalter, der gerne eben so sportlich unterwegs wäre und sich dann ärgert über, Zitat, lächerlich ängstliche Compliance von einer Partnerbank und sich fragt, was jetzt aus diesen gut alten Zeiten von den Können-wir-machen-Zeiten jetzt eigentlich geworden sei. Und ja, das gibt schon so ein bisschen ein Gefühl dafür, dass es Leute auf dem Finanzplatz gibt, die halt immer noch in erster Linie an ihr eigenes Portemonnaie auch denken und ja, halt die Risiken in Kauf nehmen.
Die guten alten Zeiten. Was sagen denn die Banken, wenn die sie auf das ansprechen?
Also die Banken sagen gar nichts. Wegen dem Bankgeheimnis, die sind ja unmöglich, über mögliche Kundenbeziehungen zu reden. Also sie bestätigen nicht mal, ob die betreffenden Leute bei ihnen sie Kundinnen waren oder immer noch sind und dementieren so nicht. Sie betonen aber jeweils in so Anfragen, dass sie sich immer und überall alle Regeln würden halten.
Was sagen die direkt Betroffenen? Was sagen der Alexander Ponomarenko und der Leonid Reimann?
Also die zwei haben sich ebenfalls nicht auf eine Anfrage vom Kollektiv oder auf mehrere Anfragen vom Kollektiv gemeldet. Die langjährige Partnerin von Panamarenko, sie hat sich via Anwalt in Deutschland gemeldet und weist die Vorwürfe zurück und sagt, sie habe ihr Vermögen hauptsächlich mit Immobiliengeschäft gemacht und gar nicht durch die Staatsaufträge. Sie sei zudem schon seit mehreren Jahren nicht mehr mit dem Panamarenko zusammen.
Hast du das Gefühl, all das, was ihr herausgefunden habt aus diesem Leck, wird irgendwelche Konsequenzen haben?
Das ist immer schwierig zu sagen. Also für die Reputation ist es natürlich einmal mehr Gift für den Schweizer Finanzplatz. Das ist klar, so Geschichten sind nicht gut. Aber es ist gleichzeitig halt schon so, dass der Krieg so vieles verändert hat in der Beurteilung, wie man mit russischem Geld umgehen sollte. Darum finden wir es sehr wichtig, dass man über die Sachen redet, die wir jetzt aus diesen Daten herauslesen können. Rein der Verdacht auf Geldwäscherei oder die Unterlassung von einer Geldwäscherei-Verdachtsmeldung bei den Banken genug gross ist, das müssen die Behörden beurteilen. Also das kann ich jetzt nicht sagen, ob es da Konsequenzen gibt.
Danke, Christian.
Danke dir, Philipp.
Den Text von Christian Brönnimann und seinen Kolleginnen und Kollegen vom Recherchedesk tun wir euch sehr gerne im Episodenbeschreibung verlinken. Danke, dass ihr zugelassen habt. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.